NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Nils Kinkel. Der älteste Reiseanbieter der Welt, Thomas Cook, ist pleite. Wie Urlauber jetzt nach Hause kommen, darum geht es hier in der nächsten halben Stunde. Außerdem hören Sie auch einen Kommentar zum Thema. Wir berichten über rechtsextreme Gewalt in Europa, über den Mittelmeergipfel auf Malta und wir berichten über den Klimagipfel in New York. Seit über 30 Jahren warnen Experten vor der Klimakatastrophe. Auch Angela Merkel hat schon als Umweltministerin das Thema früh erkannt und für die Zukunft einen Wandel in der Klimapolitik versprochen. Passiert ist seitdem wenig. Im Gegenteil, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nimmt weiter zu. Immerhin haben sich vor dem Auftakt des UN-Klimagipfels in New York 66 Länder dazu verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein, also unterm Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr auszustoßen. Im Moment stellen die Vertreter vieler Länder ihre Pläne vor. Auch Angela Merkel durfte schon reden. Überraschend hat sich auch US-Präsident Trump ins Plenum gesetzt. Den Auftakt machte die Klimaaktivistin Greta Thunberg.
My message is that we'll be watching you.
Wir schauen euch auf die Finger. Das ist die Botschaft des 16-jährigen Mädchens an die Staats- und Regierungschefs im Saal der UN-Generalversammlung. Und dann erschüttert Greta Thunberg den Klimagipfel mit einer emotionalen Rede, die den meisten eine Gänsehaut verursacht.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Das ist verkehrt. Ich sollte nicht hier sein, sondern zurück in der Schule auf der anderen Seite des Atlantiks. Stattdessen bittet ihr uns junge Menschen um Hoffnung. Wie könnt ihr nur? Aus ihrer Stimme klingt Verzweiflung und Verachtung. Die Politiker hätten ihr die Kindheit und die Träume geraubt mit ihren leeren Worten.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Aus der Klimaaktivistin im pinkfarbenen Kleid bricht es heraus und in den Reihen haben manche Tränen in den Augen, fühlen sich offenbar angesprochen. Auch UN-Generalsekretär Guterres tut das.
My generation has failed in its responsibility to protect our planet. That must change.
Meine Generation hat darin versagt, den Planeten zu beschützen. Das muss sich ändern. Die Klimakrise ist ein Rennen, das wir dabei sind zu verlieren. Aber es ist ein Rennen, das wir gewinnen können. Wir haben die Klimakrise verursacht und die Lösungen müssen von uns kommen. Der Chef der Vereinten Nationen hatte zu dem Klimagipfel aufgerufen. Die anwesenden rund 60 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft hatte er gebeten, sie sollten lediglich mit Lösungen und Ideen kommen. Um sie vorzustellen, hat jeder Redner 3 Minuten Zeit. Kanzlerin Angela Merkel stellte das frisch geschnürte Klimaprogramm der Bundesregierung vor. Sie mahnte Aktion gegen die Klimaerwärmung an.
Es ist eine globale Herausforderung, die nur gemeinsam bewältigt werden kann. Denn wir haben alle nur eine Erde.
Vor Beginn des Gipfels hatte Deutschland bereits zugesagt, eine zusätzliche 500.000 Euro für den Schutz der Regenwälder zur Verfügung zu stellen. 66 Länder haben sich außerdem verpflichtet, bis zum Jahr 2050 die CO2-Neutralität zu erreichen. Das bedeutet, dass nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als gleichzeitig abgebaut und gespeichert werden können. Doch dieser Gipfel soll nach dem Willen von Guterres vor allem ein Gipfel der Taten sein. Zu viele leere Zusagen gab es in der Vergangenheit, schimpfte auch Klimaaktivistin Greta Thunberg.
You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal.
Ihr habt uns betrogen, aber die jungen Menschen haben euch durchschaut. Die Augen aller künftigen Generationen liegen auf euch, versprach sie.
The eyes of all future generations are upon you.
Und wenn ihr uns betrügt, sage ich, wir werden euch niemals vergeben.
And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you.
Über den Auftakt des UN-Klimagipfels in New York berichtete Antje Passenheim. Alle Rettungsversuche für Thomas Cook sind gescheitert. In der Nacht hat der britische Tourismuskonzern den Betrieb eingestellt. 600.000 Urlauber sind von der Pleite weltweit betroffen. Viele sitzen fest und fragen sich jetzt, wie kommen sie eigentlich aus dem schönen Urlaubsziel wieder nach Hause? Das Chaos am Frankfurter Flughafen ist groß. Die Touristen dort wissen nicht, was sie jetzt machen sollen.
Wir kommen also hier hin und das heißt, sie können nicht mitfliegen.
Uns hat man gesagt, wir können nicht nach Fuerteventura fliegen, obwohl der Flieger ja fliegt. Aber wir haben über Neckermann Reisen gebucht und dann nehmen die uns jetzt nicht an, weil es nicht bezahlt wäre.
Wir haben 8.40 Uhr im Zuge Nachricht bekommen, dass wir nicht fliegen. Jetzt stehen wir da. Das Geld kriegt man anscheinend auch nicht zurück. Man könnte nochmal einen Flug kaufen, aber wir wissen nicht, ob wir einen Rückflug bekommen und ob das Hotel, keine Ahnung. Also Katastrophe, ehrlich gesagt.
Es sollte die schönste Zeit im Jahr werden, der wohlverdiente Urlaub. Jetzt ist die Stimmung im Keller. Thomas Cook, Neckermann-Reisen, Ögertours. Aktuell sind 140.000 Deutsche mit einem Reiseveranstalter der Unternehmensgruppe im Urlaub. Sie sollten jetzt ihren Reiseleiter vor Ort kontaktieren, empfiehlt etwa der Wiesbadener Anwalt Holger Hopper-Dietzel.
Ich gehe davon aus, dass die Landleistungen, das heißt die Hotelunterbringung und was sonst so dazu gebucht war, beanstandungsfrei weiterhin erbracht wird. Beim Rückflug muss man halt schauen, wie sich das entwickelt mit der Condor oder wer einen Rückflug mit einer anderen Fluggesellschaft hat, der hat ja sowieso nichts zu befürchten.
Doch was ist mit denjenigen, deren Reise gestrichen wurde oder deren Urlaub noch bevorsteht? Normalerweise sind Pauschalurlauber im Insolvenzfall über den sogenannten Reisesicherungsschein geschützt. Dieser Versicherungsfall ist aber noch nicht eingetreten, weil die deutsche Tochter von Thomas Cook keine Insolvenz angemeldet hat bislang. Man lote letzte Optionen aus, teilte das Unternehmen lediglich schriftlich mit. Auch die deutsche Fluggesellschaft Condor mit Sitz in Frankfurt ist eine Tochter von Thomas Cook. Erst einmal werde weitergeflogen, sagte Condor-Sprecher Johannes Winter.
Für die Condor bedeutet das zunächst, dass wir unseren Flugbetrieb weiter durchführen, dass wir also unsere Urlauber in die Ferien fliegen und unsere Crews ganz regulär die Flüge durchführen.
Das gilt aber nur für Reisende, die direkt bei der Airline ihr Ticket gekauft haben. Alle, die bei einem Thomas Cook-Veranstalter gebucht hätten, dürfe Condor aus rechtlichen Gründen jetzt nicht mehr an ihr Reiseziel bringen. Doch auch die Zukunft von Condor ist ungewiss. Das Unternehmen hat einen Überbrückungskredit beim Bund beantragt. Das Land Hessen hat schon erklärt, man sei bereit, Condor zu unterstützen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Natürlich muss man sich dann aber sehr genau anschauen, was für Möglichkeiten es gibt und vor allem, wie die wirtschaftliche Lage ist. Condor ist ein im Kern gesundes Unternehmen, was Profit gemacht hat in den letzten Jahren und wird jetzt quasi durch die Mutter mit in die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gerissen. Und das ist rechtlich nicht ganz so einfach.
Doch ob Condor wirklich so profitabel ist, wird derzeit auch bezweifelt. Die Flugzeuge seien veraltet, heißt es, weil der Mutterkonzern zu wenig investiert habe. Außerdem würde die Airline mit den Thomas Cook Reiseveranstaltern einen wichtigen Kunden verlieren. Auch Condor stehe deshalb vor einer ungewissen Zukunft.
Aus Frankfurt war das ein Beitrag von Vanessa Rothe. Wie können Urlauber also besser vor Pleiten geschützt werden? Schon gibt es erste Stimmen, der Staat müsse sich stärker einsetzen. Ein Kommentar dazu von Marco Müller aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Das geht schnell. Thomas Cook ist pleite und zack gibt es die ersten Rufe nach der Politik. Sie solle dafür sorgen, dass nicht nur die Pauschalreisenden ihr Geld wiederbekommen, wenn die Reise ausfällt, sondern auch die, die nur einzelne Flüge gebucht haben und damit ohne Schutz dastehen. Diese Rufe sind nicht neu. Es gab sie auch nach der Pleite von Air Berlin und der Pleite der Fluggesellschaft Germania. Ich finde, man sollte diese Rufe einfach verhallen lassen. Muss der Staat sich wirklich um alles kümmern? Wenn jemand eine Küche kauft und das Küchenstudio geht pleite, gibt es doch auch keine staatliche Hilfe. Im Familien- und Bekanntenkreis habe ich das selbst mitbekommen. Küche angezahlt, Küchenstudio insolvent, Geld weg. Manchmal gehen Sachen eben schief und dann hat man Pech. Das ist das allgemeine Lebensrisiko und dagegen gibt es keine staatliche Garantie und das ist auch richtig so. Anders liegt der Fall, wenn Reisende wegen einer Veranstalterpleite im Ausland festsitzen. Hier kann der Staat gerne mithelfen und Kapazitäten schaffen, denn schließlich handelt es sich dabei um eine Notlage. Ein abgesagter Flug, bei dem man auf einem Teil der Kosten sitzen bleibt, ist jedenfalls kein Notfall, bei dem es spezieller Hilfe bedarf. Ich finde, durch das geltende Recht sind Urlauber relativ gut geschützt, gerade bei Pauschalreisen. Durch den Sicherungsschein sind sie geschützt, wenn ihr Rückflug wegen der Pleite des Veranstalters ausfällt. Wenn sie ein neues Flugticket kaufen müssen, werden ihnen die Kosten zurückerstattet und auch zusätzliche Übernachtungen infolge einer Insolvenz gehen auf Kosten der Versicherung. Die Allgemeinheit soll allerdings nicht herhalten müssen, wenn der Herbsturlaub an der Côte d'Azur mal ausfallen muss. Ich finde es sogar zynisch, deswegen an den Staat wegen der Entschädigung für etwas überspitzt gesagt, entgangene Urlaubsfreuden zu appellieren, wenn gleichzeitig zehntausende Mitarbeiter von Thomas Cook und der deutschen Tochter Condor um ihren Job bangen. Das staatliche Eingreifen zur Rettung von Arbeitsplätzen ist für mich eine andere Frage. Wie der Fall Air Berlin gezeigt hat, kann es mit staatlicher Hilfe gelingen, Jobs zu retten. Und wenn alles gut läuft, fließt das Geld der Steuerzahler wieder zurück. Kurz, der Staat darf gerne mithelfen, damit Condor auf sichere Beine kommt. Urlaubsfreuden zu sichern, ist aber nicht seine Aufgabe.
Marco Müller kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Immer wieder sitzen in Seenot geratene Flüchtlinge wochenlang auf Rettungsschiffen im Mittelmeer fest. Der Grund: Italien und Malta haben bislang den Booten die Einfahrt in einen sicheren Hafen verboten, weil unklar ist, wer danach in Europa die Flüchtlinge aufnimmt. Beide Länder, Italien und Malta, haben sich heute mit Deutschland und Frankreich auf ein Notfallsystem geeinigt. Alexander Göbel beobachtet die Verhandlungen der Innenminister auf Malta und berichtet jetzt über den Vorschlag.
Wenn sich alle in ihre Kolleginnen und Kollegen hineinversetzen, können wir eine Einigung erreichen. Und ich darf sagen, genau das haben wir heute geschafft, erklärt Maltas Innenminister Michael Farrugia hoch oben auf der Festung St. Angelo über dem malerischen Hafen in der Nachmittagssonne von Birgu.
If everybody puts himself in the shoe of the other minister, we will be able to reach an agreement. Actually, that's what we did.
Maltas Innenminister verkündet stolz, gemeinsam mit Italien, Deutschland, Frankreich, der EU-Kommission und der finnischen Ratspräsidentschaft habe man endlich eine Übergangslösung gefunden. Die soll die Verteilung von Migranten regeln, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden. Bislang saßen sie teils wochenlang an Bord privater Rettungsschiffe im zentralen Mittelmeer fest, weil Italien und Malta ihnen die Einfahrt in ihre Häfen versagten. Die beiden Staaten befürchteten, mit den Migranten alleine gelassen zu werden. Andere EU-Staaten mussten konkrete Zusagen machen. Erst dann waren Malta und Italien bereit, ihre Häfen zu öffnen, wenn überhaupt. Vom Innenministertreffen in Birgu soll nun das Signal ausgehen: Wir lassen euch nicht im Stich, weder die Schiffbrüchigen noch die Staaten an der EU-Außengrenze.
L'accord que nous avons est aujourd'hui un accord équilibré.
Dieses Übereinkommen ist ausgewogen, sagt der französische Innenminister Christophe Castaner. Es hat zum Ziel, Menschenleben zu retten und zugleich der Migration kein neues Tor zu öffnen. Es geht uns um Solidarität mit den Menschen und insbesondere mit Malta und Italien.
Que nous devons porter pour Malte et pour l'Italie.
Italiens neue Innenministerin Luciana Lamorgese zeigt sich zufrieden, anders als ihr Vorgänger Matteo Salvini von der rechten Lega. Es ist ein erster konkreter Schritt zu einem gemeinsamen europäischen Handeln. Ich habe ein sehr positives Klima vorgefunden. Wir haben in den vergangenen Jahren immer gesagt, wer in Malta oder Italien ankommt, kommt in Europa an. Deutschland könne bei einer Übergangslösung ein Viertel der Geretteten aufnehmen, hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer vor dem Treffen in Malta erklärt. Diese Zusage will er nun nicht wiederholen. Fest steht nur, dass ein Diskussionspapier nun die Grundlage sein soll für den EU-Innenministerrat der 27 in Luxemburg.
Wobei die Höhe der aufzunehmenden Flüchtlinge am 8. Oktober in Luxemburg diskutiert und entschieden wird, weil die Höhe ja abhängig ist von der Zahl der Mitgliedstaaten, die mitmachen.
Seehofer glaubt, dass am Ende 12 bis 14 EU-Mitgliedstaaten mitmachen könnten. Und er zeigt sich erleichtert darüber, dass Frankreich nun doch Italien und Malta entgegenkommen und bei Überlastung auch seine Häfen öffnen will. Dem Rotationsprinzip, das von Malta ins Spiel gebracht worden und von Frankreich zuvor abgelehnt worden war, kommt dieser Ansatz jedenfalls nahe. Es gelte nun, weitere Detailfragen zu klären, so Seehofer, etwa die Unterstützung der libyschen Küstenwache, den Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex, die Bekämpfung von Schleusern und die Hilfe für die Herkunftsländer. Die kleine Koalition der Willigen sei nun in Vorleistung getreten, so der Bundesinnenminister. Nun liege der Ball im Feld der Kolleginnen und Kollegen der gesamten EU.
Wir laden die übrigen Mitgliedstaaten ein, sich diesen Vorschlag anzusehen und dann mit uns am 8. Oktober darüber zu diskutieren.
Wir haben angefangen, Geschichte zu schreiben, ruft der maltesische Innenminister am Ende des Tages noch ins Mikrofon.
We have started, to make history.
Jetzt gelte es, ganz Europa an seine Verantwortung zur Solidarität zu erinnern.
Aus Malta war das Alexander Göbel. Im Nahen Osten rechnen alle Beobachter fast täglich mit einer weiteren Eskalation. Umso beruhigender heute die Ankündigung aus Teheran. Der britische Öltanker Stena Impero darf den Iran verlassen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten den Öltanker vor gut 2 Monaten in der Straße von Hormus wegen angeblicher Verstöße gegen Seerecht beschlagnahmt. Karin Sens mit Einzelheiten.
Es ist eine Entscheidung mit Signalwirkung, just an dem Tag, an dem der iranische Präsident Hassan Rouhani nach New York zur UN-Vollversammlung reist. Morgen will er dort den britischen Premier Boris Johnson treffen. Die juristischen Untersuchungen seien abgeschlossen und die Verstöße verziehen, heißt es aus Teheran. Man hatte der Crew vorgeworfen, sich nicht an Vorschriften des Seerechts gehalten zu haben. Darum hatten die iranischen Revolutionsgarden den britischen Tanker vor über 2 Monaten in der Straße von Hormus festgesetzt. Es wurde darüber spekuliert, ob er Pfand für einen iranischen Tanker sei, der vor Gibraltar festgehalten worden war. Allerdings durfte der schon vor 1 Monat weiterfahren. Seit 3 Wochen ist der iranische Supertanker vom Radar verschwunden. Damals hatte er sich südlich von Syrien befunden. Die USA hatten Teheran vorgeworfen, das Öl an Bord illegalerweise dorthin verkauft zu haben. Nach der Beschlagnahmung der Stena Impero hatten die USA eine Marinemission am Persischen Golf angekündigt. Präsident Rouhani lehnt diese ab. Er will am Mittwoch in New York seinen Friedensplan für die Region vorstellen. Demnach soll ein Bündnis aus den Küstenstaaten selbst für die Sicherheit von Handelsschiffen dort sorgen.
Die europäische Polizeibehörde Europol sieht die Gefahr durch den Rechtsextremismus als stark gestiegen an. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegt ein vertraulicher Bericht dazu vor. Die Zahl der Verhaftungen im Zusammenhang mit rechtem Terror hat sich in der EU demnach in den letzten 3 Jahren mehr als verdreifacht. Arne Hell berichtet.
Das Antiterrorzentrum bei Europol kümmert sich bisher vor allem um den islamistischen Terrorismus. Es sammelt dazu Informationen aus den einzelnen EU-Ländern. Im Bereich Rechtsterrorismus dagegen fehlt es den Beamten offenbar an Informationen. In ihrem Bericht bemängeln sie, dass die Sicherheitsbehörden in den EU-Ländern Straftaten von Rechtsextremisten oft nicht als Terrorismus erkennen würden. Und das, obwohl laut Europol die Gefahr durch rechtsextreme Gewalttäter stark gestiegen sei. Im vergangenen Jahr etwa gab es EU-weit 44 Festnahmen von Rechtsterroristen, mehr als 3-mal so viele wie noch 2 Jahre davor. Der Bericht, der WDR, NDR und SZ vorliegt, listet Organisationen auf, die über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten, gewaltbereite Gruppen wie zum Beispiel Combat 18 und auch vor allem ideologisch orientierte Gruppen wie die Identitäre Bewegung. Die Gefahr gehe oft von Einzeltätern aus, die sich durch rechte Organisationen radikalisiert hätten. Über die Lücken bei der Bekämpfung von Rechtsterrorismus wollen die Innen- und Justizminister der EU-Länder bei ihrem Treffen übernächste Woche diskutieren.
Alle reden von E-Mobilität und der Bedeutung für die Klimaziele. Eine Verkehrswende wird aber nur gelingen, wenn die Autoindustrie das Problem mit den Energiespeichern löst. Bislang ist China führend bei der Produktion von Batterien. Alle deutschen Autohersteller holen sich bislang die Batteriezellen für ihre Elektroautos von asiatischen Lieferanten. VW will in Zukunft unabhängiger werden und hat heute die Pläne für eine Batteriezellenfabrik in Salzgitter vorgestellt. Birte Ohlig war beim Rundgang in den Hallen dabei.
Unter dem Beifall der Belegschaft wird offiziell das Band zerschnitten, die Pilotanlage eingeweiht. In der großen Halle mit den weißen Wänden stehen die Zeichen komplett auf Forschen und Ausprobieren. Dabei sind die eigenen Ansprüche hoch. Andreas Huth, Betreiber der Pilotanlage.
Wir wollen innovativ sein. Das heißt, wir nehmen Fertigungsschritte der nächsten Generation. Nicht das, was aktuell State of the Art ist, sondern das, was in 5 Jahren in Serie kommt, dann immer noch neu und innovativ ist. Das waren unsere 3 Randbedingungen, diese Pilotfertigung hier aufzubauen.
Deutlich wird das etwa bei Schritt 5 der Fertigung, dem eigentlichen Zellbau, wo die einzelnen Elektroden für die Lithium-Ionen-Akkus aufeinander geschichtet werden.
122 Lagen, wovon 40 Lagen, die müssen zusammengeschweißt werden, damit die elektrisch sauber kontaktiert sind. Und das wird aktuell mit Ultraschall gemacht in den Fertigungsanlagen und wir konzentrieren uns auf Laserschweißen, was natürlich eine große Herausforderung ist. Jedes einzelne Blatt sind 10, 11 µ, ein Zehntel von einem menschlichen Haar. Und das mit dem Laser zu verschweißen, verschafft uns den Vorteil, die Fügezone zu verkleinern. Und haben hier die Möglichkeit, durchs Laserschweißen mehr Platz für die Zelle zu lassen, also mehr Kapazität in die Zelle zu bekommen.
Zellen mit einer höheren Reichweite, mehr Leistung und einer geringeren Ladezeit, das gilt es hier zu entwickeln, sagt Frank Blome, der Leiter für Batterie- und Energiesysteme bei VW.
Nicht alles, was wir hier ausprobieren, geht dann auch in Serie, aber einiges eben schon und das wird auch das Produkt verbessern, wirtschaftlicher machen oder technisch besser machen.
Bislang bezieht Volkswagen die Batterien für seine Autos von Zulieferern etwa aus Südkorea. Doch obwohl VW jetzt selbst in einem ersten Schritt 100 Millionen Euro in die Erforschung dieser Kerntechnologie investiert, will der Konzern seine benötigten Akkus nicht komplett selbst herstellen. Beschaffungsvorstand Stefan Sommer.
Wir selber würden im Hochlauf der Fabrik auch die Schwierigkeiten durchgehen, würden auch potenziell genauso die Lernkurve durchlaufen wie unsere Lieferanten. Deswegen versuchen wir, möglichst viel Kenntnis zu gewinnen, was wir dann spezifizieren können und den Lieferanten als Know-how zur Verfügung zu stellen, damit diese Hochlaufkurve möglichst nahtlos passiert. Das ist das, worauf wir uns fokussieren. Und das machen wir nicht anders als mit unseren anderen Wertschöpfungen auch.
So ganz aus den Händen geben will VW die Batterieproduktion aber dennoch nicht. Kürzlich hat sich der Konzern mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt zusammengetan. Ebenfalls am Standort Salzgitter investieren sie rund 1 Milliarde Euro, um ab Ende 2023 eigene Batterien fertigen zu können, rund 180.000 Stück pro Jahr. Das reicht aber nur, um einen Bruchteil der bis dahin vermutlich deutlich gestiegenen Nachfrage an E-Autos zu bedienen.
Wenn in Deutschland gestreikt wird, in Kitas oder am Flughafen zum Beispiel, dann hat meistens Frank Psirske seine Finger im Spiel gehabt. Mehr als 18 Jahre war er Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Beim Bundeskongress in Leipzig zog er heute eine Bilanz. Der gebürtige Niedersachse hatte sich unter anderem für die Einführung des Mindestlohns eingesetzt. Silvia Stadel über den Wechsel und die Herausforderung der Gewerkschaft.
Der scheidende Verdi-Chef Frank Psirske hatte am Vormittag die Erfolgsgeschichte der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft seit ihrer Gründung vor 18 Jahren beschworen. Aber er hatte auch auf eine Dauerbaustelle der zweitgrößten deutschen Arbeitnehmervertretung hingewiesen.
Nicht zufällig gibt es ja dieses geflügelte Wort. Kirchen brauchen Gläubige. Parteien, Wählerinnen und Wähler und Gewerkschaften brauchen Mitglieder.
Genau da hapere es noch. Doch auch wenn die Gewerkschaft mit ihren 1,9 Millionen Mitgliedern derzeit jährlich etwa 18.000 mehr Austritte als Eintritte verzeichne, stehe sie finanziell gut da. Darüber informierte am Nachmittag Finanzvorstand Frank Wernicke die 1.000 Delegierten.
Und wir hatten glücklicherweise als Organisation steigende Beitragseinnahmen. Und wir rechnen in diesem Jahr nach den aktuellen Hochrechnungen mit Beitragseinnahmen von über 480 Millionen Euro.
Die Einnahmen seien auch aufgrund höherer Reallöhne der Mitglieder gestiegen, sagte der designierte Nachfolger von Verdi-Chef Psirske. Deshalb werde es möglich sein, die Streikkasse weiter gut zu füllen, so der 52-jährige Wernicke.
Unser Maß an Einfluss in Wirtschaft und Gesellschaft ist aufs Engste mit der Fähigkeit verbunden, für die Interessen unserer Mitglieder eintreten zu können. Und das bedeutet eben auch, dass, wenn immer notwendig, wir auch streitig für die Interessen unserer Mitglieder eintreten können. Und das heißt für uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, Finanzkraft, das ist Kampfkraft.
Nüchterne Zahlen, die bei den Delegierten von der Basis selbstredend gut ankamen und natürlich auch als Signal an die Arbeitgeberseite gemeint sein dürften.
Das finde ich erfreulich, ja sicher. Viele Auseinandersetzungen finden ja zurzeit statt, also Arbeitskämpfe, und werden auch zukünftig stattfinden, sei es im Bereich Gesundheit, im Einzelhandel. Und da bin ich eigentlich dann zuversichtlich, dass die Organisation dem auch kampfstark begegnen kann.
Obwohl wir Mitgliederverlust haben auch, es ist gut gewirtschaftet worden, der Haushalt ist gut aufgestellt gewesen.
Von daher ist eben, können wir ganz positiv in die Zukunft sehen.
Zukunftsgerecht, das Motto des 5. Verdi-Bundeskongresses, steht offenbar auch finanziell auf gesunden Füßen. Für Dienstag ist die Wahl des neuen Verdi-Bundesvorstandes geplant.
Im House of Commons ist es ja gerade sehr still. Die britischen Parlamentarier haben sich in den Zwangsurlaub verabschiedet. Aber sie sind deshalb noch lange nicht ruhig gestellt und fragen sich, durfte Boris Johnson das Unterhaus überhaupt in diese Zwangspause schicken? Darüber entscheidet wahrscheinlich morgen der Supreme Court in London. Heute gab es unterdessen eine Warnung aus der Autoindustrie in Sachen Brexit. Aus Brüssel berichtet Stefan Überbach.
Das gibt es auch nicht oft. In einem gemeinsamen Brandbrief warnen 23 europäische Autoverbände vor einem Chaos-Brexit. Die Branche befürchtet ein wirtschaftliches Erdbeben, sollte Großbritannien ohne Austrittsabkommen die EU verlassen. Es drohen Zölle in Milliardenhöhe, die alle Verbraucher zu spüren bekommen, heißt es in der Erklärung, die auch der deutsche Lobbyverband VDA unterschrieben hat. Und ein Ende des schrankenlosen Handels würde viel zusätzliche Bürokratie bringen und die Autoproduktion empfinden stören. Der Brexit sei kein britisches Problem, sondern treffe die gesamte europäische Autoindustrie. Laut VDA-Präsident Mattes muss alles dafür getan werden, um den freien Warenverkehr und die Reisefreiheit der Beschäftigten zwischen Großbritannien und der EU zu erhalten. Auch der britische Autoverband rechnet mit schwerwiegenden Folgen bei einem No-Deal-Brexit und ruft sowohl London als auch Brüssel dazu auf, sich auf einen Vertrag zu verständigen. Der Verband der europäischen Zulieferer weist darauf hin, dass ein Auto im Schnitt aus 30.000 Teilen besteht, von denen viele im Laufe des Produktionsprozesses mehrfach über Grenzen hinweg transportiert werden. Reibungsloser und zollfreier Handel sei daher unverzichtbar. Ein Chaos-Brexit würde das System ernsthaft beschädigen. Nach aktuellem Stand wird Großbritannien am 31. Oktober aus der EU austreten. Die Regierung in London verlangt allerdings Änderungen am Austrittsvertrag und will notfalls auch ohne Abkommen aussteigen, obwohl das ein neues Gesetz eigentlich verbietet. In der europäischen Autoindustrie arbeiten nach Verbandsangaben fast 14 Millionen Menschen.
Die katholische Kirche in Deutschland hat einen Reformprozess angeschoben. Es geht darum, wie die Kirche nach den Missbrauchsskandalen künftig mit Macht umgehen will und welche Rolle dabei vielleicht auch Frauen spielen sollen. Eigentlich fühlten sich die Katholiken aus Rom ermutigt, diesen Weg zu gehen, doch dann gab es Kritik aus dem Vatikan. Was bedeutet es also für die Zukunft der katholischen Kirche? Erste Antworten auf diese spannende Frage gab es heute zum Auftakt der Bischofskonferenz. Aus Fulda berichtet Petra Klostermann.
Mit transparenten und purpurfarbenen Kreuzen demonstrierten Mitglieder und Unterstützer der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands für Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche und Zugang zu allen Ämtern. Bundesvorsitzende Mechthild Heil:
Wir wollen mehr Verantwortung tragen in der katholischen Kirche, wir Frauen. Der Ursprung von uns ist, als es rauskam mit der Studie über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, haben wir noch mal genauer hingeguckt, alle in der Kirche, und haben überlegt, woran lag das? Und da sind ein paar Themen aufgeploppt. Das liegt natürlich an der verqueren Sexualmoral bei uns in der Kirche. Es liegt an den Strukturen, den männlich dominierten Strukturen und wie die Priester ausgebildet werden. Ja, und natürlich auch daran, dass wir Frauen eigentlich kein Mitspracherecht haben. Wir machen die Hauptarbeit in der Kirche, aber Verantwortung in bestimmten Positionen dürfen wir nicht tragen.
Mit rund 450.000 Mitgliedern ist die KfD der größte katholische Frauenverband in Deutschland. Die Initiativen Wir sind Kirche, Aktion Maria 2.0 und die Betroffeneninitiative Eckiger Tisch ziehen ein Jahr nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie eine vernichtende Bilanz. Missbrauchsopfer Matthias Katsch ist enttäuscht.
Es fühlt sich verdammt lange an. Es ist schon wieder ein Jahr vergangen, ohne dass wir eine Entschädigung für die Opfer gesehen haben, ohne dass die Aufarbeitung tatsächlich in Gang gekommen ist. Es ist viel auf den Weg gebracht worden, aber jetzt hier in Fulda müssen auch Entscheidungen fallen. Insbesondere bei der Frage der Entschädigung. Weil es droht jetzt tatsächlich bei der ganzen Debatte um den synodalen Weg, dass die Opfer wieder hinten runterfallen.
Reinhard Kardinal Marx rechtfertigt sich zum Stand der Aufklärung und Aufarbeitung.
Ich bin selber auch immer wieder nachfragend gewesen und musste mir dann aber auch sagen lassen, zum Beispiel mit dem Schmerzensgeld und Anerkennung des Leids, wie viele Sitzungen da stattgefunden haben, auch mit den Betroffenen und so weiter. Also bis dann wieder alle zusammenkommen. Also es ist nicht so, als sei nichts erfolgt. Oder auch zu überprüfen, ob die Punkte Aufarbeitung, Finanzen, Prävention wirklich eingehalten werden oder Ausbildung des Priesternachwuchs, der seelsorglichen Mitarbeiter, ob da ein Level eingehalten wird, da gebe ich zu, da sind wir noch nicht so weit.
Außerdem wollen die Bischöfe über mögliche Reformen der katholischen Kirche beraten, also den synodalen Weg und den Brief von Papst Franziskus, der die deutschen Bischöfe vor Alleingängen warnt. Es wird auch um die wachsende Abkehr vom Glauben und vermehrte Einflüsse durch andere Religionen gehen, sowie um Klimawandel und Klimaschutz. Am Abschlusstag der Deutschen Bischofskonferenz rufen die katholischen Frauen zu einer weiteren Demonstration auf.
Über den Auftakt der Deutschen Bischofskonferenz berichtete Petra Klostermann. Soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.